Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ich denke, das ist eine große Herausforderung für Eltern, für Kinder, für die ganze Familie und auch für die Beziehungen in der Gemeinde. Gemeinde auch so eine erweiterte Familie ist. Und es gibt da sicher immer und immer wieder Versagen aller Beteiligten. Ich möchte heute ein bisschen was über Trost und über Chance in der Erziehung reden, in der Familie und in der Gemeinde. Die Eltern wollen ja immer nur das Beste für ihre Kinder, aber wir versorgen immer wieder. Wir reizen zum Beispiel so zum Zorn, wie es Paulus hier schreibt. Das war erst vor kurzem, dass ich Timo gesagt habe, er soll das Stirnhaus machen gehen, er soll runterkehren, was er eh relativ selten macht, aber ab und zu bindet man es halt doch auch ein. Und dann kommt die typische Antwort, jo gleich. Kurze Zeit drauf, Timo, geh raus, mach das Stirnhaus, ist ja Arbeit vor 5 Minuten vielleicht, schnell runterkehren, jo gleich. Einige Zeit später, Timo, geh raus, kehr das Stirnhaus runter, jo gleich. Und einige Zeit später sehe ich, dass er in seinem Zimmer bei der Playstation sitzt. Ich stürme rein, schreien auch raus jetzt, geh endlich ins Stirnhaus machen. Aus jetzt, nichts mehr gleich, jetzt sofort. Und er schaut mich verdutzt an und sagt, ja, ich habe es ja gerade gemacht, ich bin gerade fertig geworden, ich bin gerade reingekommen und habe mich gerade hingesetzt. Und ich, also, okay, sehr gut, brav. Es ist irgendwie blöd, wenn man schimpfen will und dann merkt man, man hat jetzt eigentlich gerade gar keinen Grund zum Schimpfen. Wir sind in unserer Predigtreihe Beziehungsweise und da schauen wir uns eben verschiedene Beziehungen in der Bibel an und was wir daraus lernen können. Und da wollen wir uns heute Davids Familie ein bisschen anschauen und vor allem seine Beziehung zu seinem Sohn Abschalom. Wir wissen ja, David hat Ehebruch und dann darauf folgend einen Mord begangen, hat einen Mord in Auftrag gegeben. Und diese Sünde hat 3 gravierende Folgen gehabt. Und da lesen wir im 2. Buch Samuel. Wer Bibel hat, kann gerne aufschlagen. Wir werden da heute einige Kapitel durchgehen. 2. Samuel 12, da sagt der Nathan zu David: Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Das war dann auch mit der Grund dafür, dass David dem Herrn keinen Tempel hat bauen dürfen, weil ihm so viel Blut an seinen Händen klebt. Und das Schwert ist wirklich von seinem Haus nicht mehr gewichen. So spricht der Herr: Sieh, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Wenn wir dann später sehen, das hat sie dann auch erfüllt. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Also das waren so die 3 großen Folgen, dass er sein Leben lang Krieg gehabt hat, dass Unglück aus seinem eigenen Haus über ihn gekommen ist, und dass der Sohn gestorben ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer vorher darüber nachdenken, was Gottes Wege sind, was Gottes Plan ist und diesen Wegen folgen. Auch wenn David vergeben worden ist, die Folgen von seinen Sünden waren doch gravierend. Und begangene Sünden kann man einfach nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich angesoffen einen Unfall baue und ein kleines Kind dabei stirbt, dann kann ich Gott um Vergebung bitten und er wird mir ganz bestimmt vergeben. Ich kann die Eltern um Vergebung bitten, da ist nicht mehr so sicher, ob sie mir wirklich vergeben. Aber vielleicht schaffen sie es, dass wir vergeben. Aber das Kind wird nicht mehr lebendig. Und deshalb ist es so wichtig, dass man wirklich vorhinein schon überlegt, wie ich mein Leben leben möchte. Ob ich auf Gott horchen möchte oder ob ich eigene Wege gehe. Jetzt zur Geschichte. Wir werden da Kapitel 13 bis Kapitel 19 zu einem Schnellraffer durchgehen. Da sehen wir zuerst Amnon, das war Davids ältester Sohn und der war verliebt in seine Halbschwester Tamar. Diese Verbindung wäre eigentlich vom Gesetz her nicht möglich gewesen. Vielleicht hätte David da als König doch vielleicht was regeln können, aber auf das hat Amnon gar nicht gewartet, sondern er hat durch eine List die Tamar, seine Halbschwester, zu sich geholt und hat sie vergewaltigt. Und daraufhin hat er sie dann verstoßen und wir lesen da, dass sein Hass auf sie danach viel, viel größer war als seine Liebe zu ihr vorher. Also scheinbar hat er da seine eigene Sünde auf sie projiziert. Und Abschalom, das war dann der nächste Sohn, es hat noch einen anderen Sohn dazwischen gegeben, aber der dürfte scheinbar gestorben sein, von dem liest man nichts mehr. Abschalom, der hat dann seine Schwester getröstet und auch später dann seine eigene Tochter nach seiner Schwester benannt. Also er dürfte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Schwester gehabt haben. Und er hat seinen Bruder dafür gehasst. Aber er hat vorerst nichts unternommen, er hat nichts gesagt. Aber Abschalom redete mit Amnon weder Böses noch Gutes. Denn Abschalom hasste den Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Und das ist der Zeitpunkt, da wird Hass gesät. Da fängt eine bittere Wurzel anzuwachsen. Nur ganz klein, es fallen keine Worte, es passiert nichts weiter, aber der Hass wird gesät. Und David sagt dazu gar nichts. Wir lesen zwar, dass er zornig war drüber, aber er hat nichts gesagt und er hat nichts getan. Er schweigt. Beten, reden und handeln. Es ist immer wieder die Frage, wann ist was angebracht? Und da braucht man, glaube ich, sehr viel Weisheit, die uns oft fehlt. Manche Probleme lassen sich dadurch lösen, dass man sich einfach zusammensetzt und darüber redet. Manche Probleme, da ist Reden zu wenig, da muss was gehandelt werden. Und wieder andere Probleme, da ist es am besten, wenn man einfach den Mund zumacht, betet, Gottes hinlegt und darauf wartet, dass er handelt. Und David war dafür bekannt, dass er Beter war. Er hat viele Psalme geschrieben und er war uns in dem Punkt sicher ein großes Vorbild. Aber manchmal ist Beten alleine eben nicht genug. Da ist es notwendig, dass man was sagt und dass man was tut. Man sagt David drei große Sünden noch. Die erste Sünde war sein Ehebruch, die zweite war sein Mord und seine dritte Sünde war diese Passivität, dass er Familienprobleme nicht wirklich behandelt hat, das einfach geschwiegen hat dazu. Die Jahre vergehen und ungefähr 2 Jahre später hat Abschalom dann diese Sache selbst in die Hand genommen und er hat seinen Bruder getötet. War dann die Frage, ist das jetzt Mord oder hat er eigentlich nur das Gesetz erfüllt? Eigentlich hätte ja David handeln sollen, David hat nicht gehandelt. Und dann hat es Abschalom ihm selbst in die Hand genommen. Und darauf entflieht er dann vor seinem Vater. Und David trauert zuerst um Amnon, dann trauert er um Abschalom und er schweigt weiter. und die bittere Wurzel, die wächst weiter. Dann sind wir im Kapitel 14, wieder 3 Jahre vergangen, dann erlaubt David Abschalom, wieder zurückzukommen nach Jerusalem. Aber er verweigert ihm weiterhin den Kontakt. Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich will dies tun. So geh nun hin und hole den jungen Mann Abschalom zurück. Aber der König sprach: Lass ihn wieder in sein Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen. So ging Abschalom wieder in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Und das ist interessant, das ist, wenn man so will, der Knackpunkt. Also es gibt Vergebung, es gibt eine Annahme, Abschalom darf wieder zurückkommen, aber es ist nur sehr bedingt, es ist nur teilweise, Abschalom wird nur geduldet. Und das hat mich erinnert an die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie der zurückgekommen ist zu seinem Vater und gesagt hat: Ich bin nicht mehr würdig, dass ich dein Sohn bin, aber lass mich bitte als Tagelöhner, als Sklave, als Arbeiter bei dir sein. Und der Vater dann sagt: Ja, stimmt, du bist wirklich nicht mehr würdig, aber da drüben ist ein Baracken für die Sklaven, da darfst du wohnen, Kost und Logis, das gebe ich dir, aber mein Sohn bist nicht mehr. Geht die Geschichte so? Nein. Also der Vater nimmt seinen Sohn wieder vollkommen an, er gibt ihm den Siegelring und so ist ihm Gott. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er zu 100% und er nimmt zu 100% wieder an. Bei Gott im Himmel gibt es keine Hintertür, wo er sagt: Ja, ich vergebe dir, aber durch die Vordertür lasse ich dich nicht rein. Muss ja keiner wissen, dass ich ausgerechnet dich in meinen Himmel lass. Aber ich lasse da hinten so kleine Luken offen und wenn gerade keiner schaut, dann darfst du vielleicht doch noch in den Himmel reinschlupfen. So ist Gott nicht. Wenn Gott vergibt, dann zu 100%. Und David ist ja so der Prototyp eigentlich des Christus. Er ist der König und man sagt, dass er angeblich ein guter König war, aber ein schlechter Vater. Ich werde bei der Aussage ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nicht, dass er so ein schlechter Vater war. Er hat Fehler gemacht, er hat versagt. Aber er war sicher ein gutes Vorbild für seine Familie, für seine Kinder, was Gebet und Vertrauen angeht. Aber das war seine große Schwäche. Er hat geschwiegen, er hat Abschalom nur geduldet, statt dass er ihn angenommen hat. Und das war ein Nährboden für weitere Probleme. Darum, wann soll man reden? Wann soll man schweigen, wann soll man handeln und wann soll man warten? David wurden seine Sünden vollkommen vergeben. Und er hat diese Vergebung aber nur teilweise weitergegeben. Im Vater unser beten wir: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, Barmherzigkeit und Vergebung geht nicht nur bis mir, zu mir und nicht weiter. Es ist keine Sackgasse. Gnade muss immer weitergegeben werden. Es kann nicht bei mir enden. Und Abschalom ist regelrecht erstickt daran. Er hat die Genehmigung bekommen zu existieren, aber mehr nicht. Keine Gnade, keine Barmherzigkeit, keine Liebe. Obwohl David ihn geliebt hat, das lesen wir da auch, aber er hat es ihm nicht gezeigt. Er hat ihm durch sein Schweigen bestraft. Was wir da in diesen Kapiteln lesen, ist so ein Wirrwarr an Gefühlen. Da ist Liebe, Hass, Vergebung, Vergeltung, alles drinnen. Sündenerkenntnis, Gnade, Vergebung. Das sind so Schlagwörter, die wir kennen. Und da merkt man oft, dass unter Christen da Theorie und Praxis wirklich so weit auseinandergehen. Wie oft wird das in der Gemeinde gepredigt? Barmherzigkeit, gegenseitige Annahme, Vergebung, Gnade. Und theoretisch sagt da jeder Christ Ja dazu. Bis es dann wirklich einmal ein praktisches Beispiel gibt. Wenn es praktisch wird, dann schaut es oft dann sehr anders aus. Und wie viele Beziehungen sind in Gemeinden zwischen Christen, zwischen Menschen schon kaputt gegangen, weil Christen das ihren theoretischen Glauben einfach dann in der Praxis nicht umgesetzt haben. Was Abschalom gebraucht hätte, war nicht so der Daumen von oben, der ihn niederdruckt und sagt, was er alles falsch gemacht hat und dafür bestraft, sondern eher so ein freundschaftliches von der Seite schupfen, wie das ein bisschen auf die richtige Bahn bringen, auf den richtigen Weg bringen. So wie es Nathan bei David gemacht hat. Er ist auch nicht hingegangen und hat ihm gesagt, was er alles falsch gemacht hat, sondern hat ihm geschickt durch eine Geschichte gesagt, was er falsch gemacht hat, dass er selbst draufkommt. Und hat ihn so wieder auf den richtigen Weg gebracht. Und das hat bei Abschalom gefehlt. Dieses vertrauliche Gespräch zwischen Vater und Sohn. Und genau für solche vertraulichen Gespräche ist eigentlich die Familie da und ist die Gemeinde da. Wir lesen dann weiter, dass sie weiterhin 2 Jahre lang keinen Kontakt gehabt haben. Und dann sagt Abschalom, nun möchte ich das Angesicht des Königs sehen. Und wenn eine Ungerechtigkeit an mir ist, so soll er mich töten. Da ging Joab zum König hinein und sagte es ihm. Und er rief Abschalom. Und er kam zu dem König und verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und der König küsste Abschalom. Klingt jetzt fast so wie ein Happy End. Sie finden doch wieder zusammen. Ist leider nicht so. Es gab zwar einen Kuss, was eine allgemeine Begrüßung war, aber wir lesen nichts von einer Umarmung, wie es zum Beispiel beim verlorenen Sohn war. Wir lesen nichts von Vergebung, von Liebe, von Annahme, kein Wort davon. In Kapitel 15 lesen wir dann, dass die bittere Wurzel weiter wächst. Sie wächst weiter und es gibt dann scheinbar keinen Weg zurück. Irgendwann ist die letzte Chance vorbei. Point of no return, das heißt, es geht kein Weg mehr zurück. Und Abschalom zettelt dann Aufstand an gegen seinen Vater, gegen David. Und David muss fliehen. Und Abschalom will seinen Thron. Und sogar engste Vertraute von David schließen sich diesem Aufstand an. Abschalom sandte auch nach Ahitophel, dem Gilonita, dem Ratgeber Davids, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo holen, während er die Opfer schlachtete. Und die Verschwörung wurde stark, und das Volk nahm ständig zu bei Abschalom. David hat dann über diese Zeit einen Psalm geschrieben, den Psalm 55. Und da schreibt er, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Also er schreibt da wahrscheinlich über Ahitophel oder vielleicht auch direkt über Abschalom, aber einfach diese vertraute Person, die ihn sofort betrogen hat. Das erinnert mich ein bisschen an Judas, der 3 Jahre lang mit Jesus gegangen ist, seine Predigten gehört hat, die Wunder erlebt hat, einfach 3 Jahre lang mit dabei war. Und dann kommt der Verrat. Wie viele Menschen haben einen Anfang gemacht mit Jesus und haben dann irgendwann abgebrochen? Haben einiges erlebt, Predigten gehört, die Bibel gelesen und irgendwann verlassen sie die Gemeinde, verlassen sie den Glauben, verlassen sie Jesus. Kapitel 16 lesen wir dann, dass Abschalom in Jerusalem eingezogen ist, David muss fliehen und auf der Dachterrasse stellt er dann ein Zelt auf dieser Terrasse, wo Davids Ehebruch seinen Anfang genommen hat. Und genau dort vergewaltigt er dann Davids Nebenfrauen. Also diese Schandtaten wiederholen sich. Genauso wie es Nathan vorausgesagt hat. Was David im Verborgenen getan hat, das macht sein Sohn jetzt öffentlich, dass jeder sieht. Und genau damit stellt er eigentlich den Machtanspruch als König. Jetzt sieht man, dass diese bittere Wurzel wirklich komplett aufgeht, dass sie Früchte bringt. Jetzt geht die Saat auf und diese Spirale nach unten nimmt kein Ende. Es gibt kein Zurück mehr. Und es ist schlimm, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind. Oft in der Familie, in der Gemeinde, dass plötzlich keine Anzeichen mehr sind von Liebe, von Vergebung, von Barmherzigkeit. Man ist nur damit beschäftigt, damit, wie man dem anderen einen Schaden zufügen kann. Und David ist auf der Flucht. Und über diese Flucht schreibt er auch ein Psalm, den Psalm 3, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist mein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen sei über deinem Volk. So große Probleme haben immer wieder Menschen zu einem noch größeren Gott zurückgetrieben. Und wenn wir das Kreuz anschauen, dann sehen wir da eine horizontale und eine vertikale. Das kann man als Symbol sehen für die Beziehung zu Menschen und die Beziehung zu Gott. Und diese zwei Balken kann man nicht voneinander trennen, die kreuzen sich, die kehren zusammen. Das heißt, unsere Beziehungen untereinander und unsere Beziehung zu Gott kann man auch nicht voneinander trennen. Und das nimmt aufeinander Einfluss. Wer kann sagen, dass er eine wirklich gute und innige Beziehung zu Gott pflegt und gleichzeitig hat er Hass, Groll und Zorn und Unversöhnlichkeit und Unbarmherzigkeit gegen Menschen im Herzen? Das passt nicht zusammen. Also die Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu Menschen beeinflussen sich immer gegenseitig. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief im vierten Kapitel: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Kapitel 18 kommt es jetzt dann zum Endkampf. Und der König gebot dem Joab, dem Abisai und dem Ittai und sprach: Geht mir schonend mit dem Jungen, mit Absalom um. Und das ganze Volk hörte es, wie der König allen Hauptleuten wegen Absalom Befehl gab. Da sieht man jetzt wieder das Herz von David. Und man sieht auch seine Liebe zu seinem Sohn. Vielleicht ist die Liebe jetzt erst wieder neu aufgewacht, auch durch den Psalm, den er geschrieben hat, durch das, was er erlebt hat. Vielleicht hat er seine Liebe zu ihm auch nur verdrängt oder versteckt, aber er hat ihn geliebt. Und David war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes, trotz allem Versagens. Und er will Absalom schonen. Er will all diesem Hass mit Liebe begegnen, mit Erbarmen begegnen. Aber es ist zu spät. Und Absalom stirbt dann. Und im Kapitel 19 steht dann, da wurde der König sehr bewegt. Und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte. Und im Gehen sprach er: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Ach, da sieht man wieder, wie David ist. Voller Liebe und voller Trauer. Was können wir jetzt aus dieser tragischen Geschichte lernen? Fassen wir nochmal alles so zusammen. Zum Ersten können wir lernen, dass Sünden einfach Konsequenzen haben. Und dass es deshalb klug und weise ist, dass man wirklich immer vorher überlegt, was ist Gottes Wille, und demnach handelt. Zweites, beten, reden und handeln. Wann ist was angebracht? Da braucht man wirklich viel Weisheit, das zu entscheiden. Wann soll man den Mund aufmachen, wann soll man den Mund besser zumachen? Drittens, bittere Wurzeln wachsen gut. Deshalb aufpassen, wo so eine bittere Wurzel voll Hass und Unversöhnlichkeit aufgehen könnte. Viertens, Vergebung ist keine Sackgasse. Gnade muss immer weitergegeben werden. David sind seine Sünden komplett vergeben worden, aber er hat es nur teilweise weitergegeben. Ich denke da an den unbarmherzigen Gläubiger von Matthäus 18, dem viel vergeben worden ist, aber seinerseits dann nicht bereit war, weiter zu vergeben. Fünf, Gnade in Theorie und Praxis. Das geht oft wirklich sehr weit auseinander. Dass wir zwar alle wissen, was Barmherzigkeit ist, aber praktisch ausleben fällt uns dann oft schwer. Sechstens, dieses vertrauliche Gespräch, das zwischen David und Abschalom gefehlt hat, das kann oft so viel Gutes bewirken. In der Familie, in der Gemeinde, versöhnliche Gespräche. Siebtens, heute wollen wir seine Stimme hören und gehorchen. Irgendwann ist auch die letzte Chance vorbei. Wenn man es verpasst hat, gibt es kein Zurück mehr. Viele Menschen haben einfach einen Anfang gemacht mit Jesus und haben das Ende aber nicht erlebt mit Jesus. Achtens, große Probleme führen oft zu einem noch größeren Gott. Egal wie groß unsere Probleme sind, Gott ist immer noch größer und wir können mit all unseren Problemen zu Gott kommen. Neuntens, das Kreuz hat eine vertikale und eine horizontale. Und das ist ein Symbol für unsere Beziehungen untereinander und unsere Beziehung zu Gott, die sich gegenseitig beeinflussen. Ich möchte jetzt noch so einen kleinen Ausflug machen in die Persönlichkeitsentwicklung. Wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist? Da gibt es verschiedene Theorien, wie das zustande kommt. Was man weiß, ist, dass es innere und äußere Faktoren dazu gibt. Und ich habe das einmal so in vier Gruppen geteilt. Das erste, das ist unsere genetische Veranlagung, unser Erbgut. Das hat sich keiner aussuchen können, das bekommt man eben mit. Das zweite ist dann die Erziehung und das Elternhaus. Da kann man viel reinlegen schon in ein Kind, was dann später aufgeht. Gutes und Schlechtes. Das dritte ist dann die Schule, die Gesellschaft, der Freundeskreis. Ihr kennt den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns entwickeln. Und das vierte, das oft vielleicht etwas vernachlässigt wird und wenig Beachtung findet, das ist die Eigenverantwortung. Wir sind ein Stück weit auch selbst dafür verantwortlich, wer wir sind. Und Abschalom hat nicht sagen können, dass sein Vater David daran schuld ist, wie er sich verhalten hat. Und ich kann auch nicht sagen, dass meine Eltern schuld sind oder die Gesellschaft oder die Gemeinde oder sonst irgendwer, wenn ich mich falsch verhalte. Und meine Kinder können auch einmal nicht sagen, dass mein Versagen als Vater daran schuld ist, wenn sie falsche Wege einschlagen. Und darum habe ich die Predigt benannt, Chance und Trost in der Erziehung. In der Familie und in der Gemeinde. Hätte David das Schicksal dieser Geschichte wenden können, wenn er sich richtig verhalten hätte? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Lesen wir gemeinsam Galater Kapitel 6. Wer Bibel hat? Galater 6, die ersten 5 Verse. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und passt auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, bedrückt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Also das ist unsere Chance. Wir können positiv auf andere einwirken. Wir können ein Vorbild sein, wir können ermutigen zu Gnade und zu guten Werken. Aber es ist keine Garantie dafür, dass der andere sich dann auch tatsächlich richtig verhält. Weil jeder letztendlich selbst verantwortlich ist für seine Entscheidungen. Aber wir haben eine Chance, positiv einzuwirken auf unsere Kinder und auch auf andere in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und es ist auch die Chance, wenn wir negative Erfahrungen gemacht haben, wenn wir negativ beeinflusst worden sind, dass wir trotzdem etwas Positives aus unserem Leben machen können, weil wir ein Stück weit selbstverantwortlich dafür sind, welchen Weg wir gehen. Und es ist ein Trost, dass wir nicht verantwortlich sind für die Entscheidungen der anderen. Trotz allen Bemühens und positiven Einwirkens, wenn jemand, so wie Abschalom, dann einen schlechten Weg einschlägt, dann ist man nicht dafür verantwortlich. Und ich glaube, David war sicher nicht so ein schlechter Vater. Er war ganz bestimmt ein Vorbild, nicht nur für uns, sondern auch für seine Familie und für seine Kinder. Ein Vorbild des Glaubens, des Vertrauens, des Gebetes und des Hinschauen auf Gott. Und seine Familie ist seinem Vorbild leider nicht gefolgt. Und das war nicht Davids Schuld. Er hat an vielen Punkten versagt, aber es ist nicht alles seine Schuld. Und man kennt es von so Fallbeispielen von schlechten Familienverhältnissen, Alkoholikerfamilien, wo man dann oft sagt, ja, was soll ich aus dem Kind werden? Aus dem Kind kann eh nichts werden. Und oft ist es tatsächlich so, dass solche Kinder auch wieder Alkoholiker werden oder auch wieder gewalttätig werden, so wie es halt der Vater war. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo dann Kinder komplett umtragen und gerade deshalb einen anderen Weg wählen. Deshalb, es ist eine Chance und es ist ein Trost. Und diese tragische Geschichte lehrt uns eben etwas über Chance und Trost und über Versagen und über Vergebung und über das hoffnungsvolle Hinschauen auf unseren Erlöser, der für all unser Versagen und für all unsere Sünden bezahlt hat. David sprach, mein Sohn Abschalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Abschalom hat für sein Versagen, für seine Sünden selbst bezahlen müssen. Wir haben jemanden, der tatsächlich für uns gestorben ist, der tatsächlich für unsere Fehler und für unsere Sünden bezahlt hat. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein paar Verse aus dem Römerbrief lesen, Kapitel 12, Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen.